So, guten Morgen allerseits, falls wir uns noch nicht gesehen haben. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, weil gestern ist mein Namensschild, hat sich hieraus verabschiedet. Thorsten Neumann ist mein Name, ich bin 43 Jahre, bin jetzt das vierte Mal hier in Hohenwart, kenne das Lorbeerwerk seit 10 Jahren, mehr oder weniger konstant gelesen. Und der Klaus hat schon eine Zeit an mir rumgebohrt, ob ich auch mal einen Vortrag halten wollte. Das habe ich erstmal weit von mir gewiesen, vor dieser altehrwürdigen Laubergesellschaft einen Vortrag zu halten. Ich bin total froh, dass gestern der Erhard Geiduk seinen von Herzen kommenden und auch zu Herzen gehenden Vortrag gehalten hat. Denn der hat mir für meinen Vortrag heute sozusagen den Weg geebnet. Ich denke, die Türen schon geöffnet. Und wer darauf geachtet hat, hat gemerkt, als er gestern im Laufe seiner Gedanken, die er uns mitgeteilt hat, und immer näher Jesus in den Mittelpunkt stellte, wie am Abend um 9:45 dort oben das Wetter fing aufzuklaren, die Wolken sich verzogen haben, die Sonne abends nochmal rauskam. Das war schon sehr bewegend. Um es noch vorwegzunehmen, ein Anspruch auf einen großen Schriftgelehrten, wenn den jemand heute an mich hat, dem kann ich nicht gerecht werden. Ich wollte mit euch eher Gedanken und Erfahrungen teilen, die ich bei meiner beruflichen Arbeit in der Praxis mache. Ich bin seit 15 Jahren Heilpraktiker, bin im 14. Jahr in der eigenen Praxis tätig, als auf dem Schild steht klassische Homöopathie. Ich sage auf dem Schild steht, weil ich nicht sicher bin, ob ich einfach nur rein die klassische Homöopathie mache. Ich denke, ich gehe da manchmal schon drüber hinaus, weil ich festgestellt habe, dass auch mit dieser wunderbaren Methode allein die Dinge längst nicht zu lösen sind, sondern da ist mehr gefragt, aber da kommen wir ja jetzt zu. Wenn wir uns mit Heilungshindernissen, so das Thema, beschäftigen, dann fragen wir uns doch zuallererst, wann sind wir denn eigentlich heil? Da gibt es eine ganz offizielle Definition von der Weltgesundheitsorganisation. Und diese Definition, das ist eine wunderbare Definition, die heißt, das ist der Zustand völligen körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens. So muss sich ein wiedergeborener Christ fühlen. Es gibt auch ich denke, aus einer Verlegenheit heraus haben die auch eine andere Definition nachgeschoben. Die wird dann als im engeren Sinne bezeichnet. Und das ist die Definition, die Abwesenheit körperlicher und seelischer Symptome. Hört sich schon bodenständiger an. Vom Zustand dieses Wohlbefindens war auch der 39-jährige Mann entfernt, der am Samstagmorgen von seiner Frau mir dringend ans Herz gelegt wurde. Er wollte kommen, kam dann auch. Er hat seit 10 Jahren ungefähr chronisch rezidivierende, also immer wieder auftretende starke Rückenschmerzen, seit ungefähr 5,5 Jahren deutlich verschlimmert. Er ist von Beruf Kraftfahrer, also fährt einen schweren Lastwagen, und nebenbei baut er auch noch Häuser. Also ein unheimlich aktiver Mann. Ein Kerl wie ein Bär, unglaublich direkt. Also ich hatte das Gefühl, wenn man dem falsch kommt, der haut auch noch eine rein. Hm? Der hatte in seiner Leidenszeit schon alles durch. Massagen, Bäder, Gymnastik, Akupunktur, Chiropraktik, Reiki, Handauflegen, sogar eine Operation zum Schluss. Will ich mal einhalten direkt. Ich denke, dass jetzt schon jedem klar ist, hier ist ja irgendwas in Schieflage geraten. Ne? Also sozusagen aus der Ordnung gekippt. Denn die Wiederherstellung gelingt nicht. Wir sagen, hier ist wohl Heilung vonnöten. Man muss sich mal vorstellen, 10 Jahre lang, der Mann ist 39 und ist nicht seit 30 Jahren Bergarbeiter oder Kohlenträger, wie es sie früher gab. Als Ursache wurde ihm die ganze Zeit genannt, dass es ein Beruf ist. Also das viele Sitzen, der schlechte Straßenzustand. Ich weiß aber von anderen Patienten, dass ein LKW-Fahrer einen so komfortablen Sitz hat, da können sie alle nur von träumen. Die haben eine Luftfederung im Sitz und sitzen auf einer luftgefederten Achse. Also demzufolge müssten früher alle Kraftfahrer nur Rückenschmerzen gehabt haben. Bei Verletzungen im Allgemeinen können wir ein Prinzip mitverfolgen, wie Heilung von selber mitläuft. Die Abschürfung, der Bluterguss, Schnitte, Knochenbrüche und so weiter heilen noch von alleine. Wir müssen im Normalfall nichts dazu tun. Wir können, dürfen es einfach nur zulassen, abwarten. Die Dinge kommen in Heilung. Das heißt, alle Geschöpfe, Mensch und Tier, befinden sich eindeutig auf Heilungskurs, sind auf Heilung ausgerichtet. Das ist eine Schöpfungsausrichtung. Und jeder kennt das von Ihnen. Und wir handeln auch danach. Das heißt, zum Beispiel bei einem Hautausschlag oder einem schmerzenden Fuß oder sagen wir mal Hautjucken. Wir rennen noch nicht sofort zum Arzt. Wir warten noch erstmal ab, weil wir wissen, das wird schon. Ja? Läuft doch nicht sofort wieder los. Aber wir kommen mal zurück zu unserem Fernfahrer. Ich habe ihn dann, das ist schon Jahre her, ich habe ihn dann den Rücken gemacht. Wenn heute jemand kommt, der so eine lange Beschwerde hat, den frage ich eigentlich direkt anders. Aber damals habe ich den erstmal auf die Liege gelegt und habe ihn manuell den Rücken behandelt, habe ihn die Füße behandelt. Ich mache Fußreflexzonentherapie und komme dann darüber auch in Kontakt und ins Gespräch und frage dann irgendwann auch, wie lange fahren Sie denn schon Lastwagen, wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, der Vater hat eine Spedition. Ach so, dann fahren Sie bei Ihrem Vater. Nö. Na gut, da waren wir dann ganz schnell bei einem massiven Vater-Sohn-Konflikt. Das heißt, er fühlte sich über Jahre von seinem Vater als schlechtester Angestellter, mit Füßen getreten. Sowas gibt es übrigens, muss nicht unbedingt ein rein subjektives Gefühl sein. Es kommt wirklich vor, dass die eigenen Kinder oder der eigene Nachfolger sehr hart drangenommen wird. Das war in seinem Falle, hat er das aber als sehr ungerecht empfunden und irgendwann kam der Tag, wo das fast übergelaufen ist und er hat ihm nach einer harten Rückfahrt, hat er seinem Vater die Ladepapiere vor die Füße geknallt, hat das Haus verlassen, er wohnte ungefähr 400 Meter weiter und hat dann für etwas mehr als 6 Jahre seinen Vater nicht mehr gesehen. Nicht gesprochen, nicht gesehen, 400 Meter entfernt. Und dann kam irgendwann abends seine Schwester angerannt und sagte, du musst wahrscheinlich kommen, der Papa liegt im Sterben. Und dann ist er zurückgelaufen, hingelaufen, der Vater konnte nicht mehr sprechen, auf dem Sterbebett, hat noch ganz mit letzter Kraft die Hand in Richtung seines Sohnes bewegt, er hat die Hand auch ergriffen und dann verstarb der Vater. Wir haben das dann aufgelöst, das heißt, ich habe ihm das erklärt, die Zusammenhänge. Er hat es auch total verstanden und ich hatte den Eindruck, dass er ganz glücklich war. Also der hüpfte regelrecht aus der Praxis, obwohl es ihm noch nicht besser ging, aber ihm das so aufzuzeigen. Dieser Mann hat seinen Schmerz, 2 Jahre später war er noch mal in der Praxis wegen einer anderen Beschwerde, er hat seinen Schmerz im Übrigen nicht mehr wieder gehabt. Er ist weg. Und er fährt weiter LKW. Ein anderes Beispiel ist vielleicht noch deutlicher. Um die Jahreswende kommt eine Frau von 45 Jahren, ganz müde und hoffnungslos in die Praxis. Sie hat einen offenen Arm nach einer Operation. Sie hat eine Sehnscheidentzündung gehabt, einen Tennisellbogen, einer dieser vielen Tennisspieler. Und diese Operation fand statt vor 8 Monaten und es ist nicht verheilt. Das heißt, sie hat eine offene Wunde, die am Anfang geeitert, gesüttert, sagt man hat. Und sie kommt mit einem dicken Loch im Arm. Man konnte auf den Knochen gucken, sie hat natürlich Verband drauf gehabt, den hat sie dann abgemacht. Man konnte auf den Knochen gucken, sie war darüber natürlich auch verzweifelt. 5 cm lang, 2 cm breit. Und bevor diese Operation war, hatte sie die gleiche Operation auf der anderen Seite. 3 Jahre vorher. Entschuldigung, nicht 3 Jahre, sondern 10 Monate vorher. Aber für 3 Jahre hatte sie diesen Schmerz auf dieser Seite. Dann hat sie sich operieren lassen. Keine zweieinhalb Wochen später begann ein Schmerz nach dieser Operation. Der Schmerz war weg. Auf dieser Seite. Blöder Zufall. Sie hat vor 9 Monaten unmittelbar nach der Operation starb ihre Mutter in ihren Armen ganz plötzlich an einer Lungenembolie. Und zu dieser Mutter hatte sie eine eher unheilvoll enge Verbindung. Und als sie gestorben ist, sagt sie, bin ich mitgestorben. Und tatsächlich gingen die einfachsten physiologischen Vorgänge in ihrem Körper, fanden nicht mehr statt. Nämlich simple Zellwucherung, simple Fleischbildung, Narbenbildung fanden nicht statt. Da liegen natürlich noch andere Dinge dahinter. Denn diese erste Entzündung hat sie nicht bekommen. 5 Jahre vorher wollte sie sich von ihrem Mann trennen und so weiter. Da sind noch mehr Dinge dahinter. Aber ins Stehen gekommen ist die ganze Sache dann mit dem Tod der Mutter. Da war dann ganz Schluss. Sie hat dann ihre Mutter mit anfänglichem Widerstand, sie hat dann ihre Mutter verabschiedet, ist zum Grab gegangen, hat ihren Brief geschrieben, hat sie gehen lassen, hat sie in die Hände des Vaters gegeben. Und der Arm begann zu heilen. Nach 7 Wochen war viel wildes Gewebe entstanden und nach 9 Wochen war die erste Haut drüber. Das heißt, die Blockade löst sich und es kommt wieder in den normalen Fluss. Auf seinem Lebensweg ist der Mensch unzähligen Reizen und Einwirkungen ausgesetzt, eben der Welt. Eine ganze Reihe davon haben einen nachhaltigen, krankmachenden Einfluss in Abhängigkeit von Intensität, Zeit, auch Veranlagung und lassen uns in eine Schieflage, eine tiefgehende Disharmonie geraten. Ich habe diese Einflüsse einmal unterschieden in äußerliche und innere Hindernisse, auch wenn später zu erkennen ist, dass es dort Verflechtungen und Verbindungen gibt, das heißt, dass man sie im Grunde genommen nicht so immer so klar trennen kann in diese beiden Kategorien. Die äußeren Heilungshindernisse. Sie sollen heute Abend nicht der Schwerpunkt sein, aber ich will sie der Form halber, will ich sie einfach, und der Gründlichkeit halber, will ich sie einfach mit aufführen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wenn dem einen oder anderen noch was einfällt, so mag das richtig sein. Äußere Heilungshindernisse sind im Allgemeinen von den Menschen leichter nachzuvollziehen. Jeder hat damit offensichtlichere Erfahrungen gemacht. Sie sind Beeinträchtigungen der fassbaren Welt. Da sind natürlich zuallererst alle Formen von Fehl- oder Falschernährung zu nennen. Damit meine ich nicht nur sogenannten Fastfood, sondern Dinge, die über so eine einfache Vitaminmangelhysterie hinausgehen. Eiweißbelastungen, zu starke Eiweißmast, die zu Übersäuerung führt. Teigwarenschwerpunkt, also jemand, der nur Nudeln oder Kuchen mag und seine Energie geht langsam runter. Nicht erkannte Milchunverträglichkeiten und so weiter. Dann den großen Bereich des Genussmittelgebrauchs. Nicht Missbrauchs, Gebrauchs. Jedem ist natürlich klar, dass nach 20 Jahren Rauchen sich eine Bronchialschleimhaut mal meldet und dass 2 Flaschen Bier über 20 Jahre lang täglich getrunken eine Menge ausmacht. Das ist ja schon so ein mittlerer Tankwagen, den man durch seinen Leib spült. Und da meldet sich unter Umständen nicht nur die Leber, sondern es können erste Anzeichen auf einer anderen Ebene auftauchen, nämlich ein Mensch, das können wir aus den Lorbeerwerken auch ersehen, der fängt an, etwas zu vergröbern oder auch zu verwahrlosen. Darüber hinaus gibt es Genussmittel, wo es nicht direkt so klar ist, dass sie auch Probleme machen können, wenn wir sie dauerhaft genießen. Eine Patientin hatte 3 Jahre Kopfschmerzen, nachdem sie angefangen hat, von Kaffee auf Kamillentee umzusteigen. Sie trank aber 2,5 Kannen Kamillentee am Tag. Und Kamille, das lässt sich in homöopathischen Mittelprüfungen nachlesen, kann intensive Kopfschmerzen bereiten. Schokolade als Beispiel. Schokolade ist ganz klar ein psychoaktiver Stoff. Schokolade macht nicht nur Verstopfung bei dem einen oder anderen, sondern Schokolade führt zu Unruhe, zu Aufgekratztheit, Konzentrationsstörung. Und bei Kindern habe ich 2 Fälle in letzter Zeit gehabt, sehr interessant, wo Schokoladenmissbrauch oder starke Schokoladensucht eine große Reizbarkeit und interessanterweise die Herrschsucht gefördert hatten. Das waren richtig kleine Diktatoren. Im Lorbeerwerk haben wir darüber hinaus noch weitere Hinweise. Allein das Kapitel über Kaffee sagt einiges. Dann gibt es noch Vergiftungen aller Art. Jetzt werden Sie sagen, das macht doch keiner freiwillig Vergiftungen. Aber es geschieht häufiger, dass man sich vergiftet, als wir vordergründig denken. Als Vergiftungen zu werten sind im Grunde alle längeren Medikamenteneinnahmen, alle längeren schulmedizinischen Medikamenteneinnahmen, nicht nur deren Missbrauch oder nicht nur eine Chemotherapie. Dazu gehören auch Bestrahlungen. Eine Patientin hatte 6,5 Jahre Husten mit Erbrechen bei geringster Anstrengung nach einer starken Bestrahlung von Lymphknoten. Amalgamfüllungen zählen dazu, die gibt es ja immer noch, die sind immer noch recht weit verbreitet. Das sind diese quecksilberhaltigen Zahnfüllungen. Und dazu zählen auch Impfungen. In der Praxis habe ich sehr viel mit Kindern zu tun, wo viele Beschwerdebilder erst zumindest gemildert werden können, wenn man die Impfungen nacharbeitet, das ist homöopathisch möglich. Als anderen großen Punkt eines äußeren Heilungshindernisses sind mir die Energieverluste aufgefallen. Das heißt, ich will mal ein paar Beispiele nennen. Blutspenden, regelmäßiges Blutspenden, kann einen großen Energieverlust im Menschen hervorrufen, tut es bei dem einen oder anderen früher oder später. Das heißt, es tritt auf Müdigkeit, Gedächtnisschwäche, chronische Schwitzen und andere Symptome. Übertriebener Sport, Marathon, Triathlon und Co., fehlender Schlaf, also Nachtschichten, andauernde Nachtschichten, kann auch mal passieren durch Kinder, die 2 Jahre lang Rabatz machen nachts. Und der große Bereich von falsch gelebter Sexualität, im Sinne von zu intensiv, zu häufig gelebter Sexualität. Und hier ist hauptsächlich die Onanie, die Selbstbefriedigung zu nennen. In diese Falle sind viele Menschen getappt im Laufe ihres Lebens und das macht eine vielfältige Symptomatik, und zwar hauptsächlich auf nicht körperlicher Ebene. Es kommt zu Willensschwächung, zu Ängsten, zu Vereinsamung. Im Allgemeinen sinken die Geisteskräfte, Vergesslichkeit ist ein starkes Symptom. Wenn nun ein Mensch die bisher besprochene äußere Lebensführung ins Lot bringt, und manche legen dort eine große Sensibilität an den Tag, sind sehr ökologisch ausgerichtet, sehr naturnahes Leben führen sie, so wird ganz klar eine Stärkung, eine Vitalisierung zumindest der Leibesphäre erreicht. Doch sind sie frei von Beschwerden? Jesus sagt in Matthäus 15, nicht was ihr in den Mund hineinführt, macht euch krank, sondern was aus dem Mund herauskommt. Denn das kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Unsere heutige Medizin betrachtet die bis jetzt besprochene Ebene, nach meiner Erfahrung aber auch die leider nur sehr unvollständig, und sucht dort die Ursache für Erkrankung. Sie erweitert es noch durch den Kampf gegen Mikroben und Erreger, die einen unbändigen Vernichtungswillen dem Menschen gegenüber zu besitzen scheinen. Als Ursache kommen maximal noch der zufällige Untergang von Geweben in Frage, sowie natürlich ab Mitte 30 die Degeneration der Verschleiß. Die jahrelange Beschäftigung mit Menschen, ihrem Leiden und übrigens ganz besonders mit diesem Kameraden hier, zeigen mir in immer größerer Bandbreite die häufig tiefen Ursachen der vordergründig körperlichen Beschwerden. Und so kommen wir jetzt zu den inneren Heilungshindernissen. Innere Heilungshindernisse sind ganz allgemein gesprochen alle nicht gerichteten Lebenssituationen. Es ist schön, dass Erhard gestern das mit dem Richten so erklärt hat. Ne? Was das für ein positives Wort ist. Für mich war es immer positiv. Mein Vater ist Zimmermann und wenn ein Dach fertiggestellt wurde, wurde das gerichtet. Es wurde gerade aufgestellt. Zu den nicht gerichteten Lebenssituationen gehören alle seelischen und geistigen Schwierigkeiten. Angefangen von negativen ersten Leitsätzen bis hin zu regelrechten Einschlägen im Leben oder handfester Schuld. In erster Linie und am häufigsten handelt es sich um alle kleinen und großen Varianten von Unversöhnlichkeit. Die Varianten sind Kränkungen und Verletzungen, nicht überwundene Trauer, und Schuldgefühle bzw. Selbstablehnung oder Selbstverdammung. Ein Mann, 46 Jahre, kommt in die Praxis, hat seit 8 Monaten Schluckbeschwerden und Halsbeschwerden, er kann nicht mehr richtig sprechen, keine Entzündungszeichen sind erkennbar, bei manchen Speisen spürt er stärker, obendrein fällt ihm längeres Sprechen gänzlich schwer, dann geht die Stimme weg. Er hat natürlich schon Ärzte durch, das ist ja nur meistens Standard, also wenn die Leute zu mir oder zu uns kommen, sind sie meistens schon voruntersucht und haben schon den Weg hinter sich. Und er hat auch eine Sprachtherapie gemacht, weil eine Kehlkopfverkrampfung festgestellt worden ist. Und nach längerem Gespräch, längerer Suche, also geht ja nicht so schnell, ich fasse das ja immer zusammen, verkürze das, komme ich auf einen Tag, an dem er erlebt hat, eine entwürdigende Bemerkung des Fußballtrainers seiner Tochter über seine Tochter. Das heißt, er hat sie abgeholt, wollte mit dem Trainer noch kurz unter 4 Augen sprechen und er hat ihm einen Satz entgegengeschleudert, der ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Halse stecken geblieben ist. Ich will ihn hier nicht wiederholen, weil er wirklich ziemlich negativ war. Er hat sich in sein Auto gesetzt, ist weggefahren nach Hause. Hat nichts gemacht, er hat nichts gesagt, er hat es seiner Frau nicht erzählt, er hat es niemandem erzählt, er hat dem Trainer nicht die Meinung gesagt, nichts hat er gemacht. Nach längerem Werben meinerseits hat er sich bereit erklärt, diesen Trainer zu verzeihen. Ich sage das mal so, wenn jemand im Glauben in die Praxis kommt, ist es oftmals einfacher, einen Zugang zu finden. Aber wenn jemand, sagen wir mal, gelebtes Christentum nicht kennt, dann ist die Neigung dazu, häufig mir, sagen wir mal, einen innerlichen Vogel zu zeigen oder zumindest mit dem Stuhl ein bisschen wieder weg zurück. Oder die Hand geht vor den Mund oder sowas. Also man nimmt dann den Widerstand wahr. Und die, insofern kommt es dann auch schon mal zu einem Werben meinerseits. Er hat es gemacht und zu seinem eigenen Erstaunen, also ich weiß, dass er da nicht dran geglaubt hat, ist es besser geworden. Natürlich gebe ich ihm auch ein homöopathisches Mittel mit. Das tue ich. Und das würde vielleicht auch alleine einen Teil wirken. Ich kann es gerne überprüfen, weil ich diese Dinge immer versuche mitzufinden mittlerweile, weil ich weiß, dass dann die Heilung in jedem Falle tiefgehend ist, tiefgehender ist, tiefgehend ist und ich wirklich das Gefühl habe, hier ist jetzt eine Heilung, hat eine Heilung stattgefunden und er kommt nicht ein Jahr später wieder, hat die gleiche Beschwerde oder irgendeine andere und ich muss überlegen, warum die jetzt in dem anderen Körperbereich auftritt. Eine Frau von 58 Jahren kommt, sie hat vielfältige Symptome, Magenschwere, sie ist schlaflos, hat Hämorrhoiden und so weiter und sie ist einige Male bei mir, wird auch alles besser, aber was blieb war Herzklopfen, Herzarrhythmien, immer wieder Herzpoltern, Herzstolpern. Und natürlich habe ich da auch mal gefragt und gesagt, nein, alles in Ordnung. Total gut. Natürlich ist es klar, wenn jemand so fragt, dann weiß man ja das. Also wenn das so entgegenkommt, dann weiß man ja, dass es nicht der Fall ist. Ne? Das ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe dann irgendwann in der Anamnese, also in der Krankengeschichte, habe ich irgendwann mit aufgenommen, dass sie Jahre vorher hatte sie einen Knoten in der Brust, der entfernt worden ist. Und ich habe dann damals, das war das erste Mal, da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe in Kenntnis von Dingen, in einem anderen Buch habe ich davon gelesen, ein Mann hat sich darüber Gedanken gemacht, über diese Knotenbildungen, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe sie einfach gefragt, als das nächste Mal kam, so nach 3, 4 Sätzen direkt, sagen Sie mal Frau so und so, wann hat Ihr Mann Sie eigentlich betrogen? Und da klappt ihr der Unterkiefer runter, schnappt er nach Luft wie ein Fisch. Und sie sagte dann später, also er hat sie betrogen, das passte dann auch. Und sie hat dann später gesagt, das hätte ich ihm nie erzählt. Und sie hat es keiner Freundin, sie hat es niemandem erzählt. Also merken Sie sich mal diesen Satz, da kommen wir später darauf zurück. Das hätte ich Ihnen nie erzählt. Wie kann denn so ein Heilungshindernis in uns wirken? Was macht denn da eigentlich krank? Was blockiert denn da? Was ruft denn die Symptomatik hervor? Einer Krankheit geht immer eine Störung im geistigen Bereich voraus. In dem elektromagnetischen Energiefeld, welches uns umgibt, und von uns ausgestrahlt wird, was wir Schwingung oder auch Aura oder mit solchen Begriffen bezeichnen, zeigt sich eine Krankheit schon vor der körperlichen Manifestation. Wir nehmen Energie auf und geben Energie ab. Das ist normal. Die Aufnahme über die Speisen ist eher grobstofflicherer Natur. Natürlich sind dort geistige Inhalte enthalten. Aber des Weiteren nehmen wir auch Energie auf über das Ohr, über den Wind, also die Luftbewegung, Gottes Odem. Und genauso oder besonders in der Stille, im Gebet, in der Verbindung mit Jesus. Diese Lebensenergie pulsiert und strömt in uns. Wir sind sozusagen komplett durchwirkt. Jede Zelle belebt und jeder Zwischenraum der Zelle damit durchwirkt. In den Himmelsgaben ist es beschrieben, bei jedem Menschen findet fortwährend ein Ausfluss oder Ausströmen seiner überflüssigen Lebenskraft in jeder Sekunde statt. Dadurch wird außerhalb des Menschen eine odisch-magnetische Lebenskraft gebildet. In der geistigen Sonne lesen wir, dass die Anstrengung der Lebenskräfte aber eine Verzehrung derselben ist, durch welche sie nicht gestärkt, sondern natürlicherweise nur geschwächt werden müssen. Der Mensch aber ist so eingerichtet, dass sich im Zustand der Ruhe seine verzehrten Kräfte durch das beständige Einfließen des Herrn aus dem Himmel wieder ersetzen. Und in der Haushaltung Gottes ist es noch genauer beschrieben, was es denn eigentlich ist. Siehe, das, was wir Liebe nennen, ist die eigentliche Lebenskraft des Menschen. Je stärker seine Liebe ist, desto stärker ist auch sein Leben. Unsere höchste Schwingung, die Liebesschwingung, ist also gekennzeichnet durch eine große Amplitude, eine große Auslenkung. Sie ist ungeheuer oszillierend, wie auf den Monitoren, wo, wenn jemand angeschlossen wird, und wir können auf dem Monitor, es ist im Prinzip die Lebenslinie. Und in dieser unheimlich hohen, feinen Oszillierung, also Vibration, schwingen wir den ganzen Tag. Wir nehmen das so natürlich nicht wahr, sondern wir nehmen das wahr, wenn wir in dieser Liebeschwingung sind. Dann nehmen wir es in guten Augenblicken wahr als wohlige Wärme, ich sag mal in der Herzgegend eher, bei gleichzeitigem Gefühl tiefer innerer Ruhe und Ausgewogenheit, Balance. Gerät nun unser Innerstes in Aufruhr, sind wir vergrätzt, gekränkt, angebrannt, mit Angst oder sogar Groll belastet, so wird sich dieses feine, harmonisch so ausgewogen pulsierende Energiefeld erst leicht, aber dann auch stärker verändern. Unsere Liebeslebensschwingung wird langsamer. Das Ganze gerät in eine unreine, in eine gestörte Frequenz. Und im schlimmsten Falle gerät das Ganze in einzelnen Stellen in Stocken. Das Leben weicht zurück und die Folge, es vergeht. Und die Folge ist Schwere, Dunkelheit, Funktionseinbuße, Schmerz. Wobei der Schmerz eine positive Funktion in dem Ganzen ist. Der Schmerz ist der Wecker, der klingelt. Ausgehend von diesem Verständnis kann eine rein äußerliche, naturwissenschaftlich-intellektuelle Therapie nicht heilen. So lassen sich die vielen Verschiebungen, ich habe eben schon zwei angedeutet, und wenn Sie mal im Bekanntenkreis rumhören, werden Sie das erleben, gerne treten nach der einen Knieoperation dann irgendwann im anderen Knieschmerzen auf. Man sagt, ja, dann ist durch die Dysbelastung, die Fehlbelastung und so weiter, also glaube ich schon lange nicht mehr dran. Die lassen sich dadurch erklären, und es gibt auch, und so lässt sich auch das in der Homöopathie bekannte Phänomen der Unterdrückung erklären. Das heißt, es gibt innere Gründe für äußerliche Beschwerden. Dieser Kernsatz ist den Lorbeerfreunden natürlich bekannt. In der Neuoffenbarung wird es vielleicht nicht unbedingt im Zusammenhang mit Krankheiten, doch allgemein in allen Variationen erläutert. Und dort bekommt es eine ganz andere, tiefe und unter Umständen auch unangenehme Dimension, wenn wir selbst betroffen sind und uns der Schmerz beutelt und wir unser Wissen jetzt einmal im richtigen Leben anwenden dürfen. Oder sollte ich sagen müssen. In einer Praxis erlebt man laufend sowas wie Asthma nach unterdrückten Hautausschlägen, Gelenkbeschwerden nach unterdrückten Hautausschlägen, oder auch Schulterschmerzen nach einer Carpaltunnel-Operation. Das Carpaltunnel ist hier dieses, da wird so ein kleines Bändchen, was hier sich verhärtet und verdickt, das wird operiert, damit die Schmerzen in der Hand zurückgehen. Nach der Operation treten Schulterschmerzen auf. Und die 50-jährige Frau, kinderlos, hat diesen Schmerz, seitdem ihr Hund vor 3 Jahren gestorben ist. Ihr kleines Hündchen, 10 Jahre lang, Kinderersatz, er ist gestorben und sie bringt ihm jeden Tag eine Blume an sein Grab. Ich musste auch darüber schmunzeln. Aber das hilft ja nichts, man muss das ja ernst nehmen, sonst kommen wir nicht weiter. Für sie war das halt ein Kind. Und da kommen wir zum nächsten Punkt der inneren Heilungshindernisse, nicht überwundene Trauer. Trauer, im Besonderen natürlich über Verstorbene, über nahe Verwandte, ist in einem gewissen Rahmen nicht nur üblich, sondern auch menschengesund. Es ist oft notwendig, um danach ein Ereignis zu verarbeiten, hinter sich zu lassen. Jesus sagt uns in den Himmelsgaben, dass Trauer über heimgegangene Verwandte ist in der Ordnung begründet. Und etwas später sagt er auch, es fehlt niemand, der da trauert. Und doch gibt es auch an anderer Stelle die Aufforderung, trauert nicht zu lange. Und schlussendlich stellt Jesus auch klar, dass der Trauerschmerz keine Tugend ist. Und er rät uns zur Umgehung dieses Hindernisses. Und so erkenne auch du mich, deinen allmächtigen, liebevollsten Vater, mich, deinen Jesus im Herzen. So hast du den sichersten Trost, voll des ewigen Lebens, in dir für alle Ewigkeiten gefunden. Doch weshalb tritt der Schmerz auf? Also vor Gram gebeugt, das ist jedem ja noch schlüssig, ne? Kennen Sie den Begriff, vor Gram gebeugt, also 10, 20, 30 Jahre lang Trauer. Meistens ist sowas ja über ein verlorenes Kind, also ein ganz intensiver Verlust. Und dann geht so viel Energie verloren, dass die Schwerkraft sich gegen unsere Lebenskraft durchsetzt und uns nach unten zieht. Aber das erklärt eigentlich nicht den Schmerz. Häufig vermischt sich beim Mensch die Trauer mit einem anderen, unseligen Aspekt, dem Gefühl der Ungerechtigkeit. Und dieses mündet letztendlich in Groll und Zorn. Die 60-jährige Russlanddeutsche mit den starken rheumatischen Beschwerden kommt nicht über den Unfalltod des Sohnes vor 5 Jahren hinweg. Ihres guten Jungen, der als Bester die Lehre beendete, der immer gut zu seiner Mutter war, er starb auf einer Verfolgungsjagd mit der Polizei und die Mutter kann nun all die anderen jungen Männer und Frauen in ihrer Verwandtschaft nicht mehr ertragen. Sie geht zu keinem Familienfest mehr, aber noch mehr hasst sie die beiden Polizisten, die in dem Wagen saßen. Und ich ergänze mal, und sie hasst Gott. Bei dem Konflikt oben mit der Frau und dem Hund ist auch Ärger dabei. Natürlich ist sie verärgert, dass jetzt, wo sie schon keine Kinder hat, ihr auch noch das Hündchen genommen wird. Und zum anderen ist sie auch verärgert darüber, dass ihr Mann unfruchtbar ist und ihr keine Kinder zeugen kann. Es ist also gerade bei Krankheiten und bei Schmerz entscheidend, den Heilungsweg über diese innere Verstimmung und Blockade zu beschreiten. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass alles andere eine Sackgasse ist. Körperliche Heilung und die Bewusstmachung innerer Hindernisse sind bei Jesus untrennbar miteinander verbunden, weil körperliches Leid, seelische Störungen und selbst geistige Defekte von einer unvergebenen Schuld herrühren können. In der Bibel sagt zwar Jesus auch, dass nicht jede Krankheit Folge von Schuld ist, doch liegt das im Fall des Gelähmten, der erst nach vorausgegangener Vergebung wieder gehen kann, vor. Und ebenso sagt er zum Gichtbrüchigen im Teich Bethesda, nachdem er ihn geheilt hat, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr. So wird es uns überliefert. Er sagt noch, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Aber die Frage ist, hat er ihn erst geheilt und dann hat er ihn so angesprochen? Die Bibel als Konzentrat gibt uns die Geschichte in wenigen Sätzen, aber ich denke, es ist doch klar, dass Jesus das mit dem Mann auf eine ganz andere Weise geklärt hat. Wir wissen aus der Neuoffenbarung, wie intensiv er mit den Menschen gesprochen hat, dass er sie immer erst innerlich berührt hat. Nie äußerlich und dann innerlich. Des Menschen Strahl und Schaffenskraft wird auch durch anderweitige innere Blockaden gedämpft. Dazu gehören ganz allgemein dauerhaft pessimistische Lebensauffassungen, also vom Skeptiker bis zum sogenannten Unheilerahner. Sie erschweren sich ihr Leben und fühlen sich etwas wohler im Schatten. Und wir können hier manchmal erkennen, dass Glaubensarmut auch zu Hoffnungslosigkeit führt. Ein weiteres inneres Hindernis nenne ich Lebenslügen. Das sind Bilder, die ich von mir selber habe und oder falsche Leitsätze, mich betreffend, die ich tief verwurzelt in mir trage. Angefangen von weit verbreiteten Opferhaltungen, die anderen mögen mich nicht, ich kann das nicht, ich bin dumm, mir wird immer übel mitgespielt, oder auch, ich muss. Das sind Dinge, die meinem Leben nicht nur Kraft, sondern auch Verantwortung rauben. Aber es gibt auch die gegenteiligen Varianten. Die sind nicht viel besser. Ich bin gut. Ohne mich klappt das nicht. Die anderen fühlen sich ohne mich nicht wohl. Ich muss dabei sein. Männer sind, es gibt so ein Lied, Schweine. Ich helfe. Ich habe Recht. Hinter all diesen Einstellungen verbergen sich häufig gut getarnt unsere Wurzelsünden. Ich komme jetzt nicht auf das Thema Wurzelsünden ausgiebig zu sprechen, weil das ist bestimmt mein Vortrag in einer der nächsten Tagungen. Sehr weitreichend und sehr interessant. Sie haben sich eben den Satz gemerkt von der Frau, die sagte, das hätte ich Ihnen nie erzählt. Und ich habe ihr damals gesagt, was sie krank gemacht hat, ist ja nicht, dass ihr Mann ein paar Wochen oder Monate, ich weiß nicht mehr genau, dieses Verhältnis hatte. Sondern was sie krank gemacht hat, ist dieser Schlag in ihrer Lebenslüge, ich führe eine tolle Ehe. Ich bin eine richtig gute Ehefrau. Und mir passiert das nicht. Und sie hat es nicht erzählt, weil ihr Stolz größer ist als ihr Schmerz. Der Stolz, dass ihr Mann sie, diese gute Ehefrau, betrogen hat, ich kann das verstehen menschlich, also damit das klar ist, ich kann das nachvollziehen. Aber das hilft ja nichts, wir müssen ja da hingucken. Der Stolz hat sie letztendlich krank gemacht, die Knoten bilden lassen, er ist wegoperiert, jetzt hat sie seit Jahren Herzrhythmusstörungen. Ich kann Ihnen aber leider sagen, dass sie bis heute hin und wieder Rhythmusstörungen hat. Also ihr gelingt das irgendwie nicht so durchgreifend, da abzuschließen. Als ich genau diese Stelle ausgearbeitet habe im Vortrag, kommt vormittags, am Montagmorgen, kommt eine Patientin. Ich hatte keine Termine gemacht. Und sie wird von ihrem Ehemann gebracht, unangemeldet. Ist eine nettere ältere Dame von 71 Jahren, kommt in die Praxis. Sie hat Schmerzen. Viele Schmerzen. Ellbogenschmerzen. Halswirbelsäulenschmerzen. Lendenwirbelsäulenschmerzen. Ischiasbeschwerden. Ich habe sie vor 5 Jahren schon mal behandelt. Habe sie erst nicht so richtig erkannt, aber dann habe ich die Karteikarte auch angeguckt, da war mir das Gleiches wieder. Und sie spricht sehr einnehmend. Das heißt, sie nennt dauernd meinen Namen. Sagt immer, Herr Neumann. Und, finde ich ganz lustig, bei einer Frau von 71 Jahren, die spricht mit Augenaufschlag. Also sie macht immer so. Da ich gerade diesen Vortrag ausgearbeitet habe und bei dem Thema war, bin ich auch sofort da reingesprungen. Das ist ja häufig so, wenn man sich mit sowas so intensiv beschäftigt, dann kommt er ja auch irgendwie zu einem, nicht? Ich hätte vielleicht sonst so ein bisschen mehr, noch ein bisschen länger gebraucht, aber so bin ich direkt da rein, habe gesagt, boah, so und so, Vor 5 Jahren waren sie da, da haben wir noch das Thema gehabt. Ist denn irgendwas anderes? Haben wir Stress oder Schwierigkeiten oder so? Nein. Nein. Alles okay. Ja, ich sage, überlegen Sie doch mal. Irgendwie hat man doch schon mal Stress. Nee, wirklich nicht. Naja gut, da ging man so ein bisschen hin und her und ich ließ dann auch nicht locker. Ich sage, Frau Sonnenseil, sagen Sie doch mal ganz ehrlich, fragen Sie doch mal Ihr Herz, was belastet Sie denn? Und naja, da deutet sie über die Schulter nach hinten Richtung Wartezimmerhaus, wer da? Ja, ihr lacht jetzt, aber geht ja nur allen so, ne? Wer kennt das denn nicht? Der da. Sie ist in zweiter Ehe mit dem Mann verheiratet und der Mann ist, ich denke, auch ein sehr unversöhnter Mann, ist oft sehr grantig, gehört schnell in Aufruhr und hat sich schon 2-mal in einem Streit jetzt aus dem Haus, aus seinem Haus gewiesen, wo sie natürlich nach der Heirat eingezogen ist, auch Geld reingesteckt hat. Er hat sie aus dem Haus gewiesen und hat gesagt, pack deine Sachen, hau ab. Naja, ich habe dann auch mit ihr gesprochen und dann sagte sie, ja, sagt, ich kann auch austeilen, also das kann ich auch vor. Ne? Und sie hat aber weit von sich gewiesen, sauer oder ärgerlich zu sein. Da sagt sie, ich bin verletzt. Das bin ich. Aber sauer, ärgerlich lasse ich nicht. Und sie fragt mich irgendwann, Herr Neumann, sind alle Männer so? In so Augenblicken kann ich ja mal sagen, ich glaube ja. Ich befürchte es. Und dann sagt sie, ich bin doch so gut zu ihm. So gut. Also sie ist wirklich gefangen in ihren inneren Wahrheiten, in ihren subjektiven inneren Wahrheiten, die sie sich selber gebastelt hat. Sie spricht die Unwahrheit. Sie ist sehr stolz. Sie ist herrschsüchtig. Als würde sie nicht so manipulieren. Ne? Dahinter verbirgt sich doch die Herrschsucht. Und sie hat einen grandiosen Zorn auf Männer. Und ich habe ihr das alles erklärt. Und wie ich ja vor 5 Jahren auch schon mal erklärt habe, und dann habe ich das erklärt und so weiter, und sie war das angetan, dann sage ich, dann schreiben Sie doch einen Brief irgendwann, und dann war so, komm mal raus, dann verzeihen Sie ihm das, ist natürlich auch so, ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber ich konnte ja ein bisschen verstehen, warum der Mann auch so krantig wurde. Ne? Und dann habe ich ihr das gesagt, dass sie das als machen soll, ihm verzeihen, so einen Brief schreiben, und dann soll sie ihn verbrennen, und ich frage dann, haben Sie denn den Glauben? Ja. Da fragt sie mich so, haben Sie denn auch einen? Und dann dachte ich so, Mist, der kommt nichts rüber. Naja, auf jeden Fall hat sie das dann alles, die war also ganz angegangen. Sie sagt, nein, dass es das noch gibt und heute viel zu wenig und dass wir glauben. Ich bin, gut. Also irgendwie das Gespräch dann so eine wohl zu heiliger, ne? So mein Glaube und ihr Glaube und dass die Welt heute so ungläubig ist, dass das gibt in der Therapie und so weiter. Und dann sage ich zum Schluss, sage ich, und wenn Sie so richtig in der Tiefe, wenn Sie einmal dabei sind und wollen wirklich noch einen Schritt heiler werden, und dann legen Sie noch eine Schippe drauf, dann schreiben Sie doch Ihrem Ex-Ehemann auch einen Brief. Dafür bin ich nicht hier. Dafür bin ich nicht gekommen. Naja, im Grunde genommen, wir lachen jetzt drüber, im Grunde genommen ist es traurig, ne? Denn ich weiß, die Frau werde ich, wenn sie das nochmal macht, wenn sie lange lebt und so weiter, die werde ich wahrscheinlich wiedersehen. Mit anderen Schmerzen. Denn die Erfahrungen, die sie jetzt macht in dieser Ehe, sind ja im Prinzip rühren ja her von Verletzungen, die aus der ersten Ehe kommen. Das, was sie dort nicht verziehen, vergeben, verarbeitet hat, wiederholt sich doch nur. Und vielleicht geht es noch früher los. Ich kenne die Geschichte nicht so genau. Geht es noch früher los? Und daher weiß ich, gut, sie geht jetzt nach Hause, es ist auch gut soweit, es ist gut gewesen soweit. Aber leider ist sie bei dem Thema ihres ersten Mannes, da fiel die Rollade so runter und das merkt man dann auch im Gegenüber, dann merkt man, da brauche ich gar nicht weitermachen. Ist beendet jetzt, ne? Bis hierher. Was uns also krank macht, ist auf einen Nenner gebracht, der Glaubens- bzw. Liebesverlust oder zumindest Glaubens- oder Liebesstörungen. Da Glaube mit Liebe zu tun hat, sind sie untrennbar verbunden. Das Wort Glaube, habe es mal nachgesehen, kommt vom gotisch-germanischen Galaupian und das heißt Liebhalten oder Liebhaben. oder anders ausgedrückt, eine Unfähigkeit, vorhandene Schwierigkeiten und Störungen in meinem Leben ehrlich zu hinterfragen. Oder auch mal schmerzbedingt auszuhalten. Ich meine jetzt nicht schmerzkörperlich. Ne? Die Unfähigkeit, Konflikte fair auszutragen. Oder die Unfähigkeit, sein Leben einem liebenden, barmherzigen Vatergott anzuvertrauen und sich als dessen einmaliges Geschöpf wahrzunehmen, produziert einfach persönliches oder kollektives, gesellschaftliches, familiäres Leid. Und wo der Glaube fehlt an eine transzendentale und persönliche Macht, eben diesen Jesus, entsteht Angst vor Hilflosigkeit, entsteht Verwundbarkeit, entsteht Liebesverlust und entsteht Unverbindlichkeit. Und jetzt gibt es was Kurioses. Aus diesem Mangel erwachsen nun Übertreibungen der gegenteiligen Art. Sozusagen als Überkompensation, als Verdrängungsmuster. Aus Hilflosigkeit wird dann Überfürsorge. Aus Verwundbarkeit wird Aggression. Aus Liebesverlust wird Herrschsucht. Und aus Angst vor Verbindlichkeit kann Untreue, zumindest Unzuverlässigkeit, erwachsen. Das heißt, die eigentlichen Werte werden pervertiert, werden auf den Kopf gestellt. Statt wahre Intimität und Nähe zu suchen, zielen wir dann auf Bewunderung. Statt die Menschen so anzunehmen, wie sie sind, wollen wir von ihnen glücklich gemacht werden. Wir wollen haben, statt geben. Und das Bekannte, ich will doch nur dein Bestes, dürfte richtiger heißen, mein Bestes. Liebe wird erkauft, unter Umständen erkauft, durch Erfolg, Reichtum, Macht, Sexualität, durch Gefallen wollen, Anpassung oder sogar Unterwerfung. Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, sind hochgradige Eigentore. Ja, ich gehe sogar weiter, zum richtigen Sprengladung. Das heißt, die gehen irgendwann hoch. Das sind so Minen, die liegen da rum, da dauert ein paar Jahre, die fliegen irgendwann in die Luft, da gehen die Deckel hoch und dann gibt es richtig Ärger, richtig Krach und führt in vielen Fällen zum persönlichen Krieg. Das bewundert werden im Übrigen, diese starke Anerkennungssuche, die ja leider auch mit der Gießkanne über uns ausgeschüttet zu sein scheint, gehört für mich ganz deutlich zum Komplex des Glaubens und Liebesverlustes. Wer bewundert wird oder bewundert werden will, fühlt sich stark. Und dieses Gefühl wird fatalerweise mit Liebe verwechselt. Es gipfelt dann in dem Höhepunkt, ich bete dich an, oder angebetet zu werden. Führt aber zur Vereinsamung, zu innerer Vereinsamung und natürlich auch zu Beziehungsschwierigkeiten. Genauso fatal ist die Meinung, möglichst viel vom Leben haben zu müssen. Sie verführt zur sofortigen Triebbefriedigung und leider zur reduzierten Menschlichkeit. Ich bin, was ich habe, oder ich bin, was ich leiste. Dabei kann es jedes Kind, jeder Kranke, jeder Heilige, jeder Mystiker belehrt uns eines Besseren. Belehrt uns, dass ein Leben in Fülle nichts zu tun hat mit alles haben zu können. Mit dem äußeren Reichtum. Sondern ein Leben in Fülle hat zu tun mit alles loslassen zu können. Das ist der innere Reichtum. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der verliert es. Diese Äußerung Jesu ist natürlich ein Tiefschlag für jeden, der sich in diesem Leben so richtig gut einzurichten versteht. Jesus kennt eben die Gefahr, die besteht, wenn sich einer in der Absicherung seines Lebens verausgabt. Krank macht also der Glaubens-, Liebes- und Sinnverlust. Leider wird das Christentum von vielen Menschen dabei lediglich nur als moralische Instanz oder noch schlimmer als rein moralisierend empfunden. Und das ist natürlich lästig. Dabei ist es eine Therapie. Eine unendlich weise, liebevoll geordnete und hocheffektive Therapie. Jesus-Therapie bedeutet Umkehr des Denkens und bewirkt dann in Folge die Auflösung vorhandener Heilungshindernisse. Denn, das muss man mal klar festhalten, nicht die Umstände machen mich krank, sondern immer meine Einstellung, meine Gedanken, meine Verurteilungen über diese Umstände. Gängige Medikamente helfen dann natürlich nur oberflächlich und in der Praxis erlebe ich auch nicht so häufig, muss ich zugeben, aber natürlich erlebe ich da auch, helfen Sie mir bitte, aber verändern Sie mich nicht. Auch die Tiefenpsychologie als der wissenschaftliche Teil der Medizin, der sich mit unserer Seele beschäftigt, scheut sich immer noch davor, eine Höhenpsychologie zu werden. Und aus diesem Grunde kann unter Umständen auch eine psychologische Behandlung sogar einen Umweg bedeuten, wenn nicht sogar ein Heilungshindernis darstellen. Jesus hat nie eine Schuld oder ein Schuldgefühl wegpsychologisiert. Er sprach nie von ungünstigen Kindheitsvoraussetzungen, von einer neurotischen Ich-Entwicklung, die jede Schuld zur Fehlleistung eines übergeordneten oder eines gestörten Über-Ichs degradiert. Er vergab die Schuld, sobald sie bewusst bekannt wurde. Bei einer Therapie, wo Gott, Seele, Gnade, Ewigkeit, Schuld, Vergebung und Versöhnung nicht mehr zum Vokabular gehören, kann keine tiefgründige Heilung eintreten. Leider erlebe ich es in der Praxis, dass in vielen Therapien die Befreiung von Schuldgefühlen, von Skrupeln und von Schamgefühlen das Ziel unzähliger Sitzungen ist. Es finden zum Teil lange Analysen und Gespräche statt, die sich aber scheuen, zum eigentlichen Kern vorzustoßen. Und dieser Kern befindet sich vordergründig im Bereich zwischenmenschlicher Störungen, unbewältigter Eltern-Kind-Beziehungen, manchmal auch sonstige gearteter Schockerlebnisse. Aber hintergründig verbirgt sich ja allzu oft eine gestörte Beziehung zum Schöpfer des Lebens, ein Mangel an Selbstvergebung, eine existenzielle Angst vor der Hingabe an diese Wesenheit, diesen Schöpfergott, diesen Jesus. Christsein ist einfach nicht lustvoll. Und deshalb wird es von vielen auch gemieden. Ratgeberbücher, Lebensberatungen, gerade im Boulevardbereich, die bleiben ja viel zu sehr auf der Ebene der Trieberfüllung stehen. Und ich kann sagen, dass jede Idee, die einen beschwerdefreien Zugang zum Glücklichsein verspricht, ist mit Erlaub eine Lüge. Eine Liebe ohne Preisgabe seiner eigenen Schwächen bleibt eine Illusion. Der Erhard Geiluk hat gestern Abend so schön gesagt, Jesus kommt immer mit dem Handgepäck. Er hat immer noch das Kreuzchen, also für uns das Kreuzchen dabei. Ne? Das Tor zum Leben ist eng und der Weg dorthin schmal, ist eine kompromisslose Äußerung Jesu. Hört sich auch hart an, so. Ne? Aber er sagt ja an anderer Stelle, hören wir auch, kommt zu mir, ihr mühsam und beladen seid, ich will euch erquicken. So sehnt sich der Vater nach seinen Kindern. Und wie mühsam und beladen wir durch die Welt gehen. Wusstet ihr, dass für Freude 14 Gesichtsmuskeln gebraucht werden und für Groll 64? Also ich habe es nicht gezählt, ich habe das mal gelesen. Ne? Irgendjemand hat es wohl gezählt. Könnt ihr euch vorstellen, was es unter Umständen bedeutet, sich zu ärgern? Wie viel Energie Menschen mit einer tiefen Grollstruktur dafür aufbringen? Oder wie viel Kraft es kostet, dauernde Abwehrhaltungen bestimmten Menschen gegenüber aufrechtzuerhalten oder sogar allen Menschen. Ständig an diesen Mauern zu bauen, sie noch weiter zu bewehren, noch einen Stein drauf zu tun, dahinter aber zu vereinsamen oder sogar seelisch auszutrocknen. Oder dauernd beweisen zu müssen, dass man kein Versager ist. Oder beweisen zu müssen, dass man doch auch geliebt werden will und werden kann. Dass wir erwünscht sind. Wie quälend es ist, dauerhaft in Selbstmitleid herumzusitzen. In Resignation bezogen auf das eigene Schicksal. Und wie ermüdend es ist, an einer allseits lieben Freundlichkeitsmaske herumzufeilen und in Dauerheiterkeit immer wieder Ja zu sagen. Was das eine ungeheure Anstrengung bedarf, welche Lebenskraft, Lebensliebeskraft dadurch blockiert, gebunden wird. Natürlich wissen Sie das. Genau wie ich haben Sie diese Dinge erfahren. Sie stecken vielleicht noch mittendrin. Und wahrscheinlich gibt es auch einige regelrechte Spezialisten. An dieser Stelle möchte ich auch auf einen Punkt aufmerksam machen, eine Erkenntnis, die mir auch persönlich etwas zu schaffen macht. Es hört sich vielleicht bis jetzt so an, als sei mit den Christen dann per se alles in Ordnung. Und dem ist nun wirklich nicht so. Ich habe mal den Satz gehört, Christen sind nicht besser, sie sind aber besser dran. Ich glaube, das trifft die Sache. Und da wird ich habe es so kennengelernt, mit bestimmten rein christlichen Phrasen, oder der Erd hat das gestern Sprechblasen genannt, wie Jesus ist doch für dich auch gestorben, oder so eine Sache, hast du schon Heilsgewissheit, du bist doch wiedergeboren jetzt, macht es eigentlich schlimmer als besser. Denn ganz gewiss kann falsche Religiosität auch Schaden anrichten, krank machen, ja vielleicht sogar zum Heilungshindernis werden. Zumindest die falschen Vorstellungen davon. Das zeigt sich dann in Selbsterniedrigungen, die dann aber oftmals als Demut missverstanden werden. Oder in sozialen Leistungsüberforderungen, die als Akte der Nächstenliebe gewertet werden. Wir wissen, dass eine nicht-religiöse Lebenshaltung zur Überbewertung des eigenen Selbst und damit zu einem Mangel an Mitmenschlichkeit führen. Ein solcher Mangel kann also durch das Fehlen geistlicher Fundamente genauso gut wie durch überzogene fundamentalistische Anwendung religiöser Gebote entstehen. Auch dabei tritt eine Verhärtung auf. Wenn sich das Gottesbild nur an der Vordergründigkeit von Schrifttexten ableitet, kann keine Liebesfülle entstehen. Mir erschließt sich dann des Schöpfers tiefes Sehnen nach seinen Kindern nicht und die Gefahr der Gerechtigkeit und des Verurteilens lauert und ist zum Sprung bereit. Es gibt in manchen christlichen Kreisen sogar die Unsitte, viel zu rasch über die Not eines Patienten zu beten, sie sozusagen religiös zu vereinnahmen, ohne sich die Mühe zu machen, auf zum Beispiel sehr starke Gefühle wie Wut oder Angst einzugehen. Noch schlimmer ist die Bemerkung, habe ich alles erlebt, deshalb erzähle ich es, hinter seelischen Störungen säßen dämonische Mächte. Nicht selten wird dann der Gegner, der Teufel, mit dem voreiligen Befreiungsgebet in den kranken Menschen erst hineingebetet. Ja, und wir wissen alle, wir haben eine ausdrückliche Warnung am Anfang des Lauberbergs, ist hier ausgesprochen. Genauso ist es möglich, auch mich am großen Liebes- und Weisheitswerk Jakob Lorbers zu erfreuen, es zu studieren, jahrelang, und über den Christus in uns oder über die Schöpfung zu diskutieren und mein Leben trotzdem außen vor zu lassen. Es ist möglich. Wir überlesen dann eben Sätze wie, seid ihr nur pure Hörer oder seid ihr des Wortes oder seid ihr Täter? Und so verstehe ich das Bekannte, macht euch auf den Weg, was Jesus zu seinen Jüngern spricht, was in der Bibel geschrieben steht, macht euch auf den Weg, das verstehe ich für uns, auf diesen Weg, auf die innere Reise, macht euch auf den Weg zu eurem Herzen. Der zentrale Punkt der Heilung läuft biblisch auf die Vergebung und Versöhnung hinaus. In der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber sehen und spüren wir deutlich den tieferen Sinn. Auf vielen tausend Seiten wird uns die Barmherzigkeit, die Liebe und die Nachsicht und Güte des himmlischen Vaters in Jesus nahegebracht. Und wir verstehen unseren Widerstand und wir verstehen unsere damit verbundene Trennung von dessen seligmachenden Nähe. Vor 3 Jahren ist der Hans-Gerd Fischer bei seinem sehr lebendigen und bewegenden Vortrag Heilung durch Vergebung ganz intensiv darauf eingegangen. Ich glaube, die meisten von euch waren ja auch da. Und er hat damals unter anderem Robert Blum zitiert. Und für mich ist das das schönste Beispiel, wie Robert Blum ausgehend von den ersten Kapiteln aus tiefster Dunkelheit kommend, also aus tiefster Verblendung kommend, mit unversöhnlichem Groll, und sitzt er da und hat da seine ganzen, lässt da seine ganzen philosophischen Dummheiten, Hohlheiten erstmal los und hat dann aber irgendwann sein erstes warmes Gefühl nach all diesen nichtssagenden Dunkelheit. Und diesem ersten warmen Gefühl, dieser warmen Herzensregung folgend, wird es nur lichter um ihn und wir können nun mitverfolgen, wie über die weiteren Seiten, die weiteren Kapitel, die Liebe zu seinem verborgenen Jesus einerseits, aber auch die Vergebung seiner Widersacher und die Versöhnung andererseits Hand in Hand einhergehen. Und er versöhnt sich mit all seinen Lebens- und natürlich auch seinen Todesumständen und wechselseitig wächst die Liebe zu seinem Vater. Sie wächst zu Jesus, sie wächst und er vergibt und sie wächst wieder. Und schlussendlich bewirkt das dann die Freisetzung der tiefen Liebe, die Robert in seinem Herzen zu diesem seinen Jesus immer gehabt hat. Versöhne dich, Mensch. Liebe dein Schicksal. Allzu oft gelingt Versöhnung nicht. Beziehungsweise, das muss man auch dabei sagen, ist unter Umständen auch ein jahrelanger Prozess. Da seelische Verletzungen tief liegen können und auch existenziell zerstören können. Diese Tiefe muss oftmals auf einem gesamten Lebensweg erst ausgelotet, bearbeitet, vergeben, in Aussöhnung in die Hände Jesu gegeben werden. Und über diese Zeiträume ist es eben heilsnotwendig, unter Umständen auch 7 mal 70 mal zu verzeihen. Manchmal ist die Zeit überreif. Ein Mann, 45 Jahre, kommt in die Praxis, er hat ein Emphysem der Lunge, das ist eine Blählunge, unheilbar. Bereits seine Mutter litt daran, der Opa hatte schweres Asthma. Seit 16 Jahren kriegt er wöchentliche Injektionen, dass die Lunge etwas elastischer wird, das heißt, er kriegt die Luft rein, aber er kriegt sie nicht raus. Er ist ein einfacher Mann, Dachdecker, freundlich, sehr direkt. Und da ich gerade wieder mal am Schreiben war hier, sonst hätte ich, glaube ich, anders gedacht, weil seine Mutter schon daran lebt und sein Opa hätte ich homöopathischer gedacht. Und so habe ich gedacht, jetzt guckst du direkt anders. Ich hatte noch nie eine Blähung in Emphysem behandelt und habe dann erstmal nachgeschlagen, welche Mittel in Frage kommen und so weiter. Und dann sah ich doch schon wieder Mittel des Ärgers und Mittel des Kummers und gut. Und er ist 15 Jahre vorher sehr geschieden worden. Und vor 14 Jahren sagte sein Vater zu ihm, hör mal, du musst mal zum Arzt gehen, du schnaufst immer so. Sie hat ihn mehrfach betrogen, seine Frau. 4 Mal. Von 4 Mal weiß er. Und wie ich finde, sehr dramatisch. Also einmal ist er mit seinem Sohn hinterhergefahren. Seine Frau hat eine Putzstelle, ist er hinterhergefahren. Und da sah er gerade noch, wie er sagt, wie der Liebhaber hinten aus dem Büro dieser Putzstelle rausläuft, sie sich zurecht zupft und das kleine Kind, was sie mitgenommen hatte, 5 oder 6 Monate alt, liegt in der Babyschale, sitzt unten auf dem Boden. Das hat sie auch noch mitgenommen. Ich erzähle die Umstände deshalb, weil, das könnt ihr nachvollziehen, das ist was anderes, wenn man das so erlebt. Das geht emotional viel tiefer rein, wenn das neugeborene Kind der beiden, 5 Monate, steht am Boden und sie vergnügt sich mit dem Liebhaber. Ich habe ihn gefragt, was er denn so gemacht hat. Er hat aber nie was gesagt. Er hat nie auf den Tisch gehauen. Bis sie dann irgendwann, nachdem sie das 4. Mal betrogen hat, ist sie dann aus dem Haus ausgezogen. Hat sie ihn dann verlassen. Ich hatte den totalen Hass. Ja, ich sage, das hat man gar nicht gemerkt. Nee, aber ich hatte den totalen Hass. Er bekommt die Luft rein, aber nicht raus. Und er sagt zu mir, wir haben dann natürlich darüber gesprochen, intensiv darüber gesprochen. Ich habe ihm erklärt, dass ich denke, ich habe ihm gesagt, dass ich keine Erfahrung mit Emphysem habe, aber dass ich der festen Überzeugung bin, ich lehne mich da schon mal ein bisschen aus dem Fenster, muss ich zugeben, ich bin der festen Überzeugung, dass er 50% oder 40% Besserung erreicht, wenn er das jetzt macht, worüber wir sprechen. Und er sagt dann später zu mir, das hätten Sie mir vor 10 Jahren oder noch vor 8 Jahren nicht erzählen dürfen. Das heißt, manchmal ist auch Geduld vonnöten. Manchmal bedarf es einer gewissen Zeit und ich sage mir immer, der Himmel hat ja unglaublich viel Geduld. Der hat ja diesen Mann auch darin gelassen. Er hat zwar seine Blähung gekriegt, aber er hat ihn ja gelassen. Also das fällt mir leicht, dann auch Leute gehen zu lassen, die da nicht wollen. Gehen Sie, ne? Braucht noch ein bisschen. Und ich denke, mich lässt er auch noch ein bisschen. Das Loslassen alter Schuld, aber auch schädlicher Gedanken und Verurteilungen ist die wichtigste, nach meiner Erfahrung auch die schwerste Aufgabe. Diese Erfahrung mache ich mit mir selbst als Intensivkurs. Ich besitze leider eine ausgeprägte Grollstruktur. Ja, lachen Sie drüber. Sie lachen jetzt, weil Sie mir nicht zutrauen, ne? Die in mir mit tiefen Wurzeln verankert ist. Zum Thema Loslassen. Interessanter kleiner Test. Strecken Sie mal Ihre Hand aus und schließen Sie mal ganz langsam, aber gleichmäßig die Finger zu einer Faust. Und wenn Sie die Faust gemacht haben, feste drücken. Eine kurze Zeit halten. Die Faust halten. Und jetzt? Feste, ne? Und jetzt öffnen Sie die Hand genauso langsam und gleichmäßig, wie Sie sie geschlossen haben. Geht gut? Genau. Total unharmonisch, ne? Will nicht. Das heißt, genauso wie von alleine das Unkraut in den Garten, in den Weizen kommt und wie leicht es da reinkommt und wie schwer es wieder auszuholen ist, genauso schwer ist es loszulassen, das Festhalten, die Verurteilung, das Zupacken, passiert nämlich schnell. Gestern haben wir gehört, dass die Versuchung immer überall lauert. Und in dem Augenblick, wo wir da hingucken, sind wir schon fast drin, oder du hast gesagt drauf, ne? Sind wir schon fast drin oder drauf, das heißt, fällt zu. Und dann kommt wieder dieser mühsame Mist. Loslassen. Der LKW-Fahrer ganz am Anfang, der hatte 10 Jahre Rückenschmerzen, aber nach 5 Jahren wurden seine Rückenschmerzen viel, viel ärger, häufiger und stärker. Natürlich hat er sich über seinen Vater geärgert und hat ihn nicht verziehen. Aber dann ist was anderes passiert, noch dazugekommen. Worüber hat er sich denn in den letzten 5 Jahren geärgert? Über sich selber. Das heißt, er war tief berührt und ich denke, die Vergeben seines Vaters, das fiel ihm nämlich leicht. Aber dass der Vater nun gegangen war und er 5 Jahre lang mit ihm nicht gesprochen hat, dem Vater das angetan hat, jetzt von seinem Gefühl her, und die Chance verpasst hat, jetzt ist der Vater weg, das hat er sich nicht verziehen. Wer unter Schuldgefühlen leidet, hat gewiss längst bereut, sich selbst aber nicht vergeben. Ihr Lieben, die wahre Demut nimmt auch die Schuld von gestern nicht so dramatisch. Sie vermag darüber zu trauern, aber sie vermag auch sie endgültig in Jesu offene Hände zu legen und sich einfach seiner Barmherzigkeit und seiner Güte zu erfreuen. Ein Mann kommt in die Praxis und hat Eczema an den Händen, Hautausschläge seit vielen Jahren. Und weil die nach einer Lehmbehandlung besser geworden sind, hat er sogar seinen Beruf gewechselt und baut jetzt Lehmhäuser. Das ging auch für ein paar Jahre gut, aber jetzt sind sie wieder da. Und ich habe erst, hatte ich versucht, ihm so, also so heißt immer rein homöopathisch, zu helfen, aber da kam er nicht weiter und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich sage, haben Sie denn nicht irgendwo so Dreck am Stecken? Also ich sage das dann schon in so einem Gesamtzusammenhang, aber die Deutlichkeit ist manchmal notwendig, weil das, wir würden das wahrscheinlich auch so machen. Wir kommen ja nicht irgendwo hin und sagen, hören Sie mal ein bisschen auf, dann ist mir passiert. Ne? Sondern man muss auch oft aufgeweckt werden dahin. Und das Bild ist irgendwie da, dass irgendwas an seinen Händen klebt. Und er überlegt dann lange, still, und dann sagt er irgendwann, ich habe mal jemanden verraten. Kann das sein? Und er hat als junger Mann, er lebte in der DDR, hat einen Fluchtversuch geplant und sein Freund, der Willi, hat ihm geholfen. Der hat ein paar Sachen für ihn verwahrt. Und dann ist die ganze Sache aufgeflogen, die haben ihn festgenommen und die haben gesagt, hör mal, du hast einen Mitwisser. Und nach 2 Tagen Verhör wussten die den Namen. Ich meine, damals ein 20-jähriger Bursche, Stasi-Verhör, wer weiß, ob wir einen Tag ausgehalten hätten. Ne? Dann hat er gesagt, ja, der Willi war es. Ne? Den Willi haben sie dann auch genommen. Der hat eine recht milde Strafe, der war ein paar Wochen im Gefängnis, da haben sie ihn wieder freigelassen. Er ist dann von der Bundesrepublik freigekommen und die haben sich lange Zeit nicht gesehen. Dann fiel die Mauer und der Willi ist in den Westen gezogen. Und dann kam ihm der Horderschlag los. Zeitlich, aber dann aufgebröselt. Ne? Und die treffen sich einmal im Jahr, die beiden. Und dann trinken die ein paar Flaschen Wein zusammen. Und wenn die dann so richtig weinselig sind, fragt jedes Jahr der Willi, Hammer, wer hat mich eigentlich verraten? Und er sagt jedes Mal, ich weiß es auch nicht. Jedes Mal. Ich meine, da kann man ja riechen, dass beide, das steht zwischen denen, es muss nur einmal, ein einziges Mal ausgesprochen werden. Ein einziges Mal. Und ich habe ihn dann überlegt, ich sage, schreib doch dem Willi das mal in den Brief. Und dann hat er gesagt, nein, ich fahre selber hin. Ich sage, noch viel besser. Dann ist er hingefahren, dann haben die sich weinend im Arm gelegen und dann war gut. Dann war die Sache gegessen. Die Angst davor, zuzugeben. Und der Willi hatte ihm ja längst verziehen, er wollte es einfach nur wissen. Der merkte, das steht zwischen uns. Das ist nicht klar zwischen uns. Ne? Ja, total. Das ist ein einfaches Beispiel. Es fiel den beiden leichter. In der Praxis erlebt man natürlich, dass es schwieriger, dass es Dinge gibt, die wesentlich schwieriger gelagert sind, die nicht so leicht sind wie diese Sache zwischen den beiden Freunden. Ich erlebe, dass Abtreibungen von Frauen schwer und lange nachhängen. Und zwar aus dem Grund, selbst im Glauben stehen, es fällt ihnen schwer, dass in der Gänze der Schwere, die sie empfinden, die Schwere der Schuld, die sie empfinden, sich selbst komplett zu vergeben. Oder wenn Dinge passieren, wie dass man verantwortlich ist für den Tod eines Kindes. Eine Patientin, die war früher schon öfter bei mir, und daher kenne ich die Geschichte auch, und da war sie jahrelang nicht da. Die hat als Mädchen, sollte sie den Bruder mitnehmen, und dann stand sie an der Bushaltestelle und sie hat aber nicht auf ihn so aufgepasst, der kleine Bruder. Sie hat sich mit einer Freundin auf der anderen Seite unterhalten, der Bus kam, der Junge läuft einen Schritt nach vorne und wurde überrollt. So, und der Tod des Bruders läuft ihr nach und irgendwann ist sie bei mir, weil sie kriegt einen Sohn, ich habe sie jahrelang, es kommt ganz selten, hat sie jahrelang, sie holt ein Medikament für ihren Sohn, weil sie mittlerweile in der Nachbarschaft als Haushaltshilfe arbeitet. Und irgendwie sieht sie sehr schlecht aus. Sieht nicht gut aus. Ihr Lebenspartner hat sie verlassen und sie sagt immer wieder das Gleiche. Irgendwann kommt ein Punkt, da schreien die mich an. Da brüllen die mich an, die machen mich zur Schnecke. Naja, und dann sage ich, Rosi, dann sind wir doch nochmal drauf eingegangen. Und dann sagt sie, ja, aber ich war nur ein Kind, ich bin das nicht schuld. Ich sage, Rosi, die Männer, die nehmen das wahr in dir und die brüllen dich immer zusammen, weil du dich klein schlecht machst, weil du dich selbst verdammst und selbst ablehnst. Es gibt diesen Zusammenhang. Und sie sagt, ja, aber ich, das heißt, die war, bei den Therapien, wo sie war, hat man ihr immer gesagt, du bist nicht schuld, du warst doch noch klein. Und sie hat das auch verstanden, stimmt, war ja noch klein. Aber ihr Herz empfindet das ganz anders. Ihr Herz sagt, aber die Mama hat doch gesagt, ich soll aufpassen. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Und ich habe dann zu ihr einfach gesagt, Roli, Rosi, weißt du was, du bist schuld. Du bist doch schuld. Und dann fing sie an zu weinen. Ne? Und dann haben wir dann in einem längeren Gespräch haben wir für das Kindchen gebetet, ob wir von Jesus erzählt und wenn man das in die Hände legt und was Jesus sagt, und das ist der wichtigste Satz, wenn ihr bereut, und das wichtigste Wort ist, Komma, ist dir vergeben. Nicht wird dir vergeben oder sowas, ist dir vergeben. Ich denke, es ist dir sowieso vergeben und es ist mir sowieso vergeben. Es geht darum, dass ich nachziehe. Und in dem Fall von der Rosi ist es eben so, dass es natürlich in dem ersten Augenblick ist es nochmal ein kurzer Schmerz. Ja, ich bin schuld. Das heißt, sie geht nochmal in den Schmerz rein. Aber doch nur, um ihn dann endgültig und in der Tiefe abzugeben und in die Hände Jesu zu legen und sagen, ja, damals habe ich diesen Mist gemacht. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich weiß, Jesu, deine Gnade, deine Güte, deine Barmherzigkeit hat meinen Bruder umhüllt, dem geht es gut, der wird längst weitergeführt. Und du tröstest auch die Mama, wenn sie es zulässt. Wer nicht loslassen kann oder nicht loslassen will, läuft Gefahr, beim Nächsten eben jene Defekte und Verfehlungen zu sehen, die er selber nicht zugeben möchte, beziehungsweise sich selber nicht vergeben will. Oder wir geben es weiter. Denn nur verletzte Menschen verletzen andere. Im Buch Hosea steht, wer sich selbst nichts Gutes tut, ist anderen eine Last. Wir haben gestern davon gehört, wie wichtig es ist, die Bewusstmachung, die Selbstbeschau. Nichts anderes ist es ja, dieses macht euch auf den Weg, geht in euch, schaut in alle eure Herzenskammern. Jesus leitet uns schon. Wenn eine Herzenskammer zu tief oder zu voll ist mit Müll, dann bleibt die auch noch zu. Das passt schon. Wir müssen jetzt nicht wie die Verbohrten unsere Schlechtigkeit suchen. Wir dürfen das schon in entspannter Weise tun. Jesus tut es ja dosiert. So wie wir es vertragen können. Wie es unser Leben passt. Und der Klaus hat am Dienstagmorgen bei seinem Vortrag auch gesagt, oh Gott, Gott, Adam, wo bist du? Er sollte sich klar werden, wo sein Standpunkt ist. Und das müssen wir uns klar werden, wo unser Standpunkt ist. Wenn wir sagen, wer sind wir, neigen wir doch immer dazu, irgendwie unseren Beruf anzugeben. Wir identifizieren uns mit unserem Beruf oder mit unserer Familie oder sowas. Ne? Aber das sind ja alles nur Dinge der äußeren Welt. Und irgendwann stehen, wie wir gestern gehört haben, stehen wir wirklich nackt vor Jesus. Und uns ist beschrieben worden, dass in der jenseitigen Welt irgendwann alles ans Licht kommt. Alles. Da gibt es kein Verborgenes mehr. Da gibt es keine Maske mehr. Denn die Heimlichkeit, haben wir gestern Abend gehört, wie hast du das ausgedrückt? Die Heimlichkeit ist die Plattform des Satans. Ne? Der Machtbereich Satans. Sein Herrschaftsbereich. Die Heimlichkeit. Es unten behalten, nicht nach oben kommen lassen und die ganze Sache kriegt eine unglaubliche Energie und Kraft. Jede wirkliche Heilung, das Hinwegräumen eines Heilungshindernisses, beinhaltet zugleich auch eine Wiederherstellung der gestörten Beziehung zum göttlichen Vater in Jesus und zum Mitmenschen. Ich möchte das mal gerade aufzeichnen.
Immer auf der vertikalen Ebene, auf der senkrechten.
Das lässt sich nach meiner Erfahrung voneinander überhaupt nicht trennen. Ich vergebe in der Regel auf dieser Ebene, das ist diese weltliche Ebene, meine Mitmenschen, Lebensumstände, aber ich vergebe automatisch
auf dieser vertikalen Ebene, das ist die religiöse, die Gottesebene. Ich konnte das feststellen, als ich vor 14 Jahren, im Moment, 15 Jahren, habe ich meinem leiblichen irdischen Vater
endlich vergeben.
Ich gebe dir da, ne? Endlich vergeben. Das heißt, ich hatte mich total mit ihm nicht überworfen, sondern der weiß da gar nichts von oder wusste gar nichts von. Ich habe ihn einfach in die Mülltonne gesteckt. Also, der war nicht mehr da für mich. Ich habe ihn verachtet, habe ihn für nicht würdig befunden, mein Vater zu sein, und habe mich sogar für ihn geschämt. Als Kind. Als junger, sehr junger Mann. Und als ich irgendwann in einem Prozess ihm vergeben habe, unter Tränen, und dieses unglaublich erleichternde Gefühl wahrgenommen habe, in dem gleichen Augenblick habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich so vorher, die hätte ich nie abgeschätzt, weil in dem gleichen Augenblick, wo ich meinem Vater hier vergeben habe, ist mein Glaube gekommen. Der lauerte dahinter, die Sehnsucht war immer da, aber da war blockiert, das Tor war zu. Und in dem gleichen Augenblick, wo ich ihm hier vergeben habe, hatte ich das Gefühl, dass hier oben was frei wird. In diesem Augenblick. Und ab dem Tag ist es mir gelungen zu beten, über Gott zu sprechen. War mir auch peinlich, ne? Über Gott zu sprechen. Bin ich nicht gewohnt von zu Hause? War mir genauso peinlich. Seht ihr die Parallele, die Verbindung? Das heißt, den Groll, den ich habe, den ich hatte, oder den wir haben ihn in der Tiefe, und das ist die eigentliche geistige Dimension, wir haben ihn dann in der Tiefe auch auf Gott, auch auf Jesus. Ist nicht schön, das zu hören. Er weiß das aber schon lange. Und er sagt, ja, ist so, jetzt grämt euch nicht, aber guckt mal dahin. Ne? Und wenn wir also diese Versöhnungsarbeit, achso, ich wollte doch nochmal, der Hans-Gerd hat damals erklärt, aber mir ist das wichtig, ich würde das gerne doch nochmal kurz sagen. Der Unterschied von Vergebung und Versöhnung, es gibt einen. Vergebung ist ein Willensakt. Also Vergebung kann ich wollen. Ich habe eben erzählt, dass ich manchmal regelrecht so darum werbe. Ne? Ich möchte lieber ein paar Kügelchen haben oder Tropfen, möchte dann wieder gehen. Ne? Aber dann irgendwann erklären sie sich bereit. Das tun die ja nicht wirklich aus dem Herzen. Aber die tun es und es hat auch eine Wirkung. Es hat nicht unbedingt immer die tiefgreifende Wirkung, schon so ein bisschen die tiefste Tiefe. Aber als Bild, die Tür ist auf und ein, zwei Füße sind drin. Versöhnung ist der weitergehende Teil. Versöhnung ist, wenn ich meinen Anteil an der Geschichte wahrnehme. Ich habe vor Jahren also meinen Vater vergeben und war dann auch ganz happy. Hat sich vieles positiv in meinem Leben verändert, also von Äußerlichkeiten schon angefangen. Dann. Aber Jahre später, über eine Beschwerde, während einer Krankheit, die mich aufs Krankenlager zwang über Wochen, ihr seht, auch Heilpraktiker sind da blind, ne? Kam das dann irgendwann mit ziemlicher Macht, die ganzen Wochen da alleine liegen, lesen, beten, weinen, kam da mit Macht hoch das Bedürfnis, meinen Vater um Verzeihung zu bitten. Das heißt, vorher habe ich ihm vergeben. Ich übertreibe jetzt mal. Es ist möglich, so zu vergeben. Okay, Papa. Ich verzeih dir. War echt scheiße. Hat mir nicht gefallen. Ne? Ich weiß nicht, wo du immer warst. Hast mich belogen. Aber gut, ich verzeih dir. Versöhnung ist der Kniefall. Versöhnung ist A, das Erkennen des eigenen Anteils. Versöhnung heißt, verzeih du mir, Papa, dass ich dich so verachtet habe. All die Jahre. Verzeih mir, dass ich so wütend war auf dich, dass ich mich für dich geschämt habe. Also mein Vater weiß das so nicht, der würde das auch nicht verkraften. Ne? Also der wäre in dem Maße, wie ich da wäre, würde der total irritiert. Ne? Aber die Versöhnung hat im Grunde genommen dann erst die tiefere Heilung zur tieferen Heilung geführt. Das Verhältnis noch ganz anders, also heute fließt die Liebe von meiner Seite wieder. Der hat sich übrigens auch verändert, komischerweise. Der hat sein Wesen total verändert. Der ist viel liebevoller geworden. Komisch, ne? Und oftmals erlebe ich es auch, dass Leute sagen, Patienten sagen, ja, aber ich habe den doch vergeben. Und damit meinen die nicht jetzt, dass sie schon 245 Mal das Vaterunser mitgebetet haben, sondern die meinen wirklich so, dass sie das gesagt haben, ja, Jesus, ich verzeih dem. Aber es ist eben doch ein Unterschied. Es ist richtig so, aber es ist zu schwach. Wenn es möglich ist, ist es immer stärker, sich mit demjenigen persönlich auseinanderzusetzen. Ganz simpel das Beispiel, wenn ich jetzt hier 50 Euro finde und ich weiß, die gehören jetzt einem von euch, ich stecke die ein, natürlich kann ich dann in meiner Kammer sagen, ach lieber Jesus, verzeih mir, dass ich die eingesteckt habe. Aber glaube ich nicht richtig, dann würde er sagen, okay, war es auch nicht. Ich verzeihe dir das auch, aber gib sie nochmal wieder. Ne? Und so ist es schon wesentlich kraftvoller und tiefgehender, sich mit demjenigen selber auseinanderzusetzen, zumal das immer so mehr die, sagen wir mal, die Demut da mehr dabei ist. Ne? Also es ist ja leicht, sich im stillen Kämmerchen zu sagen, ja, ich verzeihe dem alten Horrocksen. Ne? Aber jemanden wirklich um Verzeihung zu bitten oder jemanden zu vergeben oder es in einer persönlichen Auseinandersetzung zu tun oder auch nur in einem Brief, hat schon mehr, man muss schon mehr von sich preisgeben, man muss schon mehr von sich da reingeben. Das hat eine viel, viel tiefere Wirkung. Was macht den Anfang? Achso, und es trägt dazu bei, der Heimlichkeit noch intensiver, noch mehr den Schneid zu kaufen, die Energie zu rauben. Also die löst sich dadurch wirklich auf. Ja? Dahinter steckt ja das ist dann auch, das findet ja in der Praxis im Grunde genommen statt, wenn Menschen irgendwas sagen, dann bin ich ja zum Beispiel sowas wie ein Bruder, wie ein Beichtvater oder sowas, obwohl das nicht draußen dran steht, dann kennt ja keiner. Sondern das ergibt sich dann einfach im Laufe des Gesprächs. Ne? Was macht den Anfang dieser ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben? Wie immer die kleinen Sachen. Das drückt sich in der jüdischen Weisheit aus, die sicher viele von Ihnen kennen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie sind dein Schicksal. Vergib, damit dir vergeben wird. Richtet nicht, steht in Matthäus 7, sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Das ist ja auch nur eine liebevoll weise Aufforderung. Man könnte das ja auch umformulieren. Das ist einfach exakt die Wahrheit. Aber dahinter steht ja auch etwas anderes. Dahinter steht ja wirklich das Bedürfnis, das Herzensanliegen Jesu zu sagen, lass doch keinen Schatten auf deine wertvolle Seele fallen. Lass nicht den Verstand die Überhand gewinnen und dein Herz verkümmern. Verdunkle doch nicht dein wertvollstes himmlisches Licht, das du aus meiner heiligen Hand empfangen hast. Und bleibe in der Liebe, bleibe in mir und lass mich in dir Wohnung beziehen. Wir beten auch, erlöse uns von dem Übel. Und die Erlösung ist das Werk der Gnade Jesu, das sich ohne unser Zutun ereignet, wenn wir loslassen. Im Kern ist Vergebung ja nichts anderes als loszulassen. Wenn wir loslassen und entgegen unserem Stolz, entgegen unserem Hochmut und entgegen unserer Selbstgerechtigkeit uns ins Zentrum fallen lassen in die Hände Jesu. Und wenn wir das getan haben, werden wir merken, dass selbst das Loslassen und das sich Öffnen für Gott nicht unser Werk war, sondern Jesu Liebeswerben um uns zu verdanken ist. Denn als die Geduld ist ihm keine Zeit zu lang und als die Barmherzigkeit ist ihm keine Sünde zu groß und als die höchste Reine Liebe ist in keinem Herz zu hart. Ich will zum Abschluss noch mit uns beten. Liebster himmlischer Vater, du bist der Fels in der Weltbrandung. Du bist der Mut meiner Füße und die Kraft meiner Hände. In dir will ich mich bergen wie ein Kind und mich in deinen liebevollen Händen halten. Und ich möchte dir mein Herz hinhalten. Mein krankes, heilungsbedürftiges Herz. Nimm du es, salbe es, tauche es in deine Güte und Barmherzigkeit. Amen.
Lass uns bitte nicht direkt wieder ins Gespräch gehen, sondern den Vortrag bitte noch ein bisschen in uns wirken lassen, zwei, drei Minuten. Und wir singen dann noch einen Abschluss.